House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von House of Modern History. Diesmal mit zwei Gästen sogar. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Genau, wir haben heute die 100. Folge mit euch.
Wow.
Schön. Ja, Jubiläum. Genau, wir haben Juliane und Violetta vom Verein Grenzenlos Digital hier. Genau, Juliane, du hast Bibliothek und Informationswissenschaften studiert und hast dann in Berlin an der Humboldt-Uni geforscht zum Thema Nutzung von Informationssystemen, Suchanwendungen, Datenqualität und digitale Kompetenzen. Also auch viel bezüglich Interaktion von Mensch und Technologie.
Ja.
Genau, und hast auch für Google kurz gearbeitet eine Weile. Und Violetta, du hast auch Informationswissenschaften, aber und deutsche Literatur studiert in Düsseldorf und Berlin und hast dich auch viel mit den Auswirkungen von digitalen Zugängen und verwehrten Zugängen von unterschiedlichen Gruppen beschäftigt. Ihr beide habt promoviert in eher einem, ich würde es mal zu den Geisteswissenschaften zählen, in dem weitesten Fern. Genau, und habt es euch jetzt zur Vision gemacht, dass alle Menschen Teilhabe an der digitalen Transformation haben und dazu eben den Verein Grenzenlos Digital gegründet. Fehlt da irgendwas Wichtiges jetzt erstmal vorab?
Ich könnte vielleicht noch ergänzen, dass ich auch Wissenschaftsgeschichte studiert habe, ganz gerne. Es war nämlich auch, also in der Humboldt-Uni war die Informations- und Bibliothekswissenschaft nämlich ein Master- oder Magisterstudium damals. Und dann gab es immer noch ein zweites Hauptfach. Und ich glaube, das war bei Violetta auch so.
Ja, ich habe auch noch im Magister studiert und mein Hauptfach war mittelalterliche deutsche Literatur. Und im Nebenfach dann neuere deutsche Literatur, also neuere Germanistik. Und dann tatsächlich das zweite Nebenfach war die Informationswissenschaft. Die Informationswissenschaft konnte man damals in Düsseldorf nur im Nebenfach studieren.
Okay, sogar.
Ja.
Vielleicht zum Start, was macht ihr denn in eurem Verein genau? Wie geht ihr das Thema an? Und ja. Wie würdet ihr das beschreiben?
Also wir sind ein Verein, der hauptsächlich, sage ich mal, von Menschen gegründet würde, die auch irgendwie so einen Bezug zur Informationswissenschaft haben oder auch sogar aus der Informationswissenschaft kommen. Und die Idee ist halt praktisch auch so informationswissenschaftliche Expertise mit in die Gesellschaft zu bringen, indem wir digitale Kompetenzen halt fördern. Und das machen wir auf ganz verschiedene Weise. Also wir geben Workshops zu dem Thema, wir halten Vorträge zu dem Thema, wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Wir schulen Multiplikatorinnen zum Beispiel und versuchen uns auch damit zu beschäftigen oder beschäftigen uns damit, wie kann man denn überhaupt Digitalkompetenzen gut lehren, ja, ohne dass man jetzt irgendwie Excel- und Word-Kurse gibt. Und was bedeutet es denn, digital kompetent zu sein? Also das sind so die groben Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Also so ein Verein hat immer so Zwecke, ja, die man verfolgt. Und unser Zweck ist halt die Förderung von Wissenschaft und von der sogenannten Volksbildung, wie das so in dieser Abgabenordnung heißt, aber auch die Gleichstellung von Männern und Frauen im digitalen Bereich. Das sind so unsere drei Ziele, die wir verfolgen. Ja.
Da fällt mir gerade ein, dass es eine Brücke zwischen euch und Senta gibt, oder? Senta, hast du nicht mal dich engagiert in einem, das war aber ein anderer Verein, nicht, dass ich jetzt, das war ein anderer,
Nein, ja, es war ein anderer Verein, genau.
Ging es um Frauen und
Programmieren, ja, genau.
Oder? Das, in welchem
denn? Das war in Hamburg.
Ja.
Moin World, in Hamburg. Mhm. Genau, da war ich Werkstudentin und habe da ein bisschen mitgeholfen. Habe auch da Programmierkurse dann gemacht, genau. Also die kümmern sich hauptsächlich darum, dass mehr Frauen in Tech-Berufe kommen und eben mehr in die, auch auf Manager-Ebene, aber die bieten eben auch als ersten Punkt dann Programmierkurse nur für Frauen an, damit Frauen mal, ja, ein bisschen fühlen können, ob das überhaupt was für sie ist oder nicht oder ob sie da weitermachen wollen und so.
Ja. Genau. Sehr spannend.
Ja.
Ja, unser, vielleicht kann man bei uns noch dazu sagen, dass wir schon einen Fokus auf die basalen digitalen Kompetenzen haben. Also, ja, weil der Eindruck, ist ja, wenn wir über Digitalkompetenzen reden, sind wir sehr schnell bei, oh, die Schule braucht Informatikunterricht und so weiter. Aber wir haben, das ist auch alles richtig, ne? Und das soll auch so sein, aber wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der überhaupt gar keinen Zugang zur Digitalisierung hat, sei es, weil es nie eine Sozialisierung an einem Computer gegeben hat oder ja, weil man sich nie damit beschäftigt hat und diesen digitale Spaltung so aufzuheben, da sind wir so ein bisschen dran. Also wir würden jetzt weniger Programmierkurse geben, sondern wirklich versuchen, Menschen an die Digitalität heranzuführen, die bisher da aus welchen Gründen auch immer von ausgeschlossen sind.
Genau. Und unser Anliegen ist es auch, immer auf die Lebenssituation der jeweiligen Zielgruppe zu gucken. Wir haben uns ja auch sehr mit Geflüchteten beschäftigt, ne, und der Vermittlung von Digitalkompetenzen für diese Zielgruppe. Das resultierte damals auch aus unserer ehrenamtlichen Arbeit heraus. Und das war auch so mit die ursprüngliche Idee halt auch, ne, diesen Verein zu gründen, weil wir da halt einen sehr, sehr großen Bedarf gesehen haben, als dann es damit anfing, dass ja nicht nur Deutschkurse gegeben hat, sondern dass man nach Arbeitsplätzen gesucht hat, nach Praktikaplätzen, ne, all diesen Dingen, um dann eine Arbeit oder ne, eine Hochschule zu finden, an der man studieren möchte. Und da haben wir halt damals so festgestellt, da gibt es das doch gewisse Schwierigkeiten und da hat es uns auch sehr interessiert, woran das liegt. Und so sind wir eigentlich auch ursprünglich zu dem Thema gekommen und haben dann eigentlich im Zuge unserer Forschung und Studien, die wir damals noch auch an der Humboldt-Universität gemacht haben, festgestellt, dass das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass ein Großteil der Bevölkerung nicht über diese basalen digitalen Kompetenzen verfügt, die aber eigentlich sehr, sehr wichtig sind, um auch ja, eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und um eine Chancengleichheit auch herstellen zu können, ne, in der Gesellschaft. Ja, und so sind wir damals quasi dann zu dem Verein gekommen.
Wir werden definitiv nachher noch über die Form oder die Organisationsform Verein sprechen, weil mich das auch oder uns beide sehr, sehr interessiert. Aber so grundsätzlich die Frage, die entweder sehr einfach oder sehr komplex ist, wie so oft. Warum habt ihr euch selbstständig gemacht? Wie habt ihr diesen Prozess für euch erlebt oder blickt jetzt vielleicht darauf? Also ich meine, wenn ich Selbstständigkeit lese, habe ich, glaube ich, sofort Schweißausbruch. Und das liegt nicht am Kaffee, sondern einfach, ich denke so, genau, könnt ihr darüber was erzählen?
Also ich bin auch in diese wissenschaftliche Karriere gegangen und habe gedacht, ich mache wissenschaftliche Karriere. Ja, also das ist irgendwie so mein Weg. Als ich dann die DIS gemacht habe, da habe ich dann schon so gemerkt, so jetzt ist die DIS fertig, oh je, was macht man jetzt und so. Und da weiß ich, dass ich damals zu einer Beratung gegangen bin für Postdocs an der Humboldt-Universität und die Frau ziemlich mir glasklar ins Gesicht gesagt hat, also in Deutschland kriegen einer von 250 Postdocs eine Professorinnenstelle. Der Weg dahin ist steinig und sie sollten sich jetzt genau überlegen, wann sie den Absprung machen, weil wenn sie den erst machen, wenn sie 40 sind, dann sind sie praktisch für den anderen Arbeitsmarkt verbrannt, dann will sie so und so keiner mehr. Und dann bin ich da raus und war so, oh Gott. Mir war aber dann auch, ist mir dann über die Jahre nach, also im Postdoc-Leben dann auch so klar geworden, also irgendwie, dass ich will kein Professor sein, so. Ich möchte nicht irgendwie Wissenschaftsmanagement betreiben. Ich mag auch die inhaltliche Arbeit und habe dann auch schon immer mit dem Gedanken der Selbstständigkeit gespielt und hatte natürlich auch totale Angst davor, ja. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann denke ich immer, hättest du doch auch früher machen können, weil die Angst, auf befristeten Verträgen zu hängen, ist irgendwie genauso wie die Selbstständigkeit. Ja. Also ich glaube, ich hatte 15 befristete Verträge in den 10 Jahren und es ist wirklich kein Unterschied. Ja, es ist ja auch immer, du musst immer deinen Lebensunterhalt besorgen und den besorgst du mit befristeten Verträgen. Die Selbstständigkeit, da hatte ich auch immer so eine schöne Vision von Freiheit und ich kann machen, was ich will, so, und natürlich auch ein bisschen Angst. Und irgendwann war es dann soweit, weil auch irgendwie das Wissenschaftszeitgesetz bei mir angeklopft hat. Ich hätte noch einmal verlängern können, vielleicht, ja, also von den Jahren her hätte ich noch einmal verlängern können. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt den Sprung schaffen, bevor ich 40 werde.
Also ich war schon über 40, als das Wissenschaftszeitvertragsgesetz an die Tür geklopft hat. Und ich hatte das damals nicht, also dass mir jemand das so, ich war nicht bei so einer Beratung, mir hat das im Grunde genommen niemand gesagt. Unterbewusst wusste ich das zwar immer, dass es irgendwann einmal zu Ende ist, aber irgendwie wollte ich das, glaube ich, gar nicht so richtig wahrhaben. Ja, ich habe ja dann mit Juliane zusammengearbeitet und habe mich auch so von einem Drittmittelprojekt und von einem Vertrag zum nächsten gearbeitet. Ich glaube auch, wenn ich Juliane nicht kennengelernt hätte und mit ihr damals zusammengearbeitet hätte, auch an diesem Thema, und wir uns das so gemeinsam irgendwie auch angeeignet hätten, ich glaube nicht, dass ich mich selbstständig gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Alleine hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, dafür wäre ich dann doch etwas zu ängstlich. Aber so haben wir uns beide eigentlich gegenseitig auch den Mut gemacht und auch diese Zuversicht gegeben und auch mit dieser Idee, die wir hatten. Und wir waren da auch schon an der Universität mit dem Thema, also an der Humboldt-Universität, mit diesem Thema hatten wir uns dann ja beschäftigt. Wir hatten auch Drittmittel eingeworben zu dem Thema und das war erfolgreich. Und da haben wir gedacht, das muss auch so funktionieren. Das kriegen wir auch hin. Und wir probieren das jetzt einfach aus. Mhm. Und das war eigentlich, also so im Nachhinein muss ich sagen, war dann doch dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz für mich ein großer Glücksfall. Denn ich hätte das sonst, das ist natürlich kein Glück, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ich sehe das wirklich sehr problematisch. Aber im Nachhinein jetzt war es doch für mich tatsächlich irgendwie ein Glücksfall, denn sonst hätte ich das nicht gemacht und wir hätten nicht diesen gemeinsamen Weg beschritten. Mhm.
Ja, ich finde auch, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, auch so die letzten 3 Jahre irgendwie durch Corona, war so, alles, was so eine scheinbare Sicherheit war, ist irgendwie doch keine. No. Und dann eben auch die Idee von, wie unsicher ist es tatsächlich, selbstständig zu sein? Ist es wirklich so dieses unsichere Ding, was jeder immer so sagt, oh, pass auf und so? Was ist wirklich sicher und was nicht? Und wie arg ist es überhaupt unterschiedlich? Also,
total.
Genau, vielleicht jetzt, was ratet ihr den AkademikerInnen, die vor der Gründung stehen? Habt ihr da irgendwelche Tipps und Tricks?
Bei uns lief das ja auch so ein bisschen parallel. Also wir waren ja noch an der Uni angestellt und dann hat sich irgendwie so diese Idee formiert und dann kamen irgendwie so Sachen sind aufgeploppt auf einmal, natürlich, weil man natürlich auch danach geguckt hat und so. Also zum Beispiel hatte die Humboldt-Universität ein Gründungsprogramm für Frauen, für Wissenschaftlerinnen. Da hat man so ein bisschen Mentoring bekommen von einer Frau aus der Wirtschaft, einer erfolgreichen Frau aus der Wirtschaft, und Workshops bekommen und konnte sich so austauschen und so. Und damit sind wir irgendwie da so reingerutscht. Man hat auch von dem von diesem Gründungshaus der HU hat man auch Beratung bekommen. Und ja, dadurch haben sich dann auch so Möglichkeiten ergeben. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in Berlin ist, und ich bin mir sicher, das gibt es auch in anderen Städten, hat man zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man gründet, dass man sich für ein kostenloses Coaching bewirbt. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel gemacht. Und das kann ich eigentlich nur jedem raten, sich Coaching zu holen oder zu sehen, dass man das irgendwie finanziert bekommt, weil das war wirklich unser, das hat uns so richtig geboostet. So, wenn jemand nochmal von außen drauf guckt und auch so diese ganzen Unsicherheiten wegnimmt, weil als Akademikerin denkt man ja oft erstmal in Problemen und Definitionen und dann versucht man das zu lösen. Und manchmal ist es auch gut, einfach zu machen, und diesen Gedankenswitch oder dieses Mindset zu bekommen. Also dafür fanden wir das Coaching einfach super hilfreich und auch Sachen einfach auszuprobieren. Ja, also man hat ja immer dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwie ein total tolles Produkt haben, oder so eine Dienstleistung, die muss total ausgereift sein. Und bevor die nicht perfekt ist, kann ich überhaupt nichts vorher machen. Genau. Aber man kann ja klein anfangen. Man muss ja auch nicht gleich mit dem ersten Auftrag seinen Lebensunterhalt voll stützen. Vielleicht könnte man erst in Teilzeit gehen und das nebenbei machen. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege und Herangehensweisen.
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen, was Juliane gesagt hat. Ich würde vielleicht noch ergänzen, sich auf jeden Fall nach Gleichgesinnten umzuschauen, nach Menschen, die einen bei dieser Idee unterstützen, auch und sich vielleicht auch so ein bisschen zu distanzieren von denjenigen, die das so skeptisch sehen und einem davon abraten, weil wenn man ja so ein bisschen ist, so wie ich, doch vielleicht eher etwas zurückhaltender und ängstlicher, dann ist das nicht besonders hilfreich, wenn man noch mit Menschen umgeben ist, die dann auch so sind. Und es gibt einfach unglaublich viel, auch für Frauen oder für WissenschaftlerInnen, ne, oder speziell jetzt für WissenschaftlerInnen, die ausgründen möchten. Da gibt es wirklich auch unglaublich viel an Unterstützung, sei es von den Universitäten selbst. Es gibt auch zahlreiche Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann, wo man seine Gründungsideen einreichen kann. Ja, also dass man sich auf sowas auch ein bisschen auf die Suche macht und ein bisschen reinschnuppert in solche Netzwerke. Und dann trifft man halt auch auf diese Menschen. Und dann ergeben sich ja diese Dinge auch oft von selbst, weil dann öffnen sich diese Türen. So, das hört sich immer so ein bisschen ja, esoterisch schon fast an, aber eigentlich im Grunde genommen ist das so. Wenn man diesen Schritt bereit ist zu gehen, dann trifft man auch auf Menschen und dann kommen Situationen, wo man dann weiterkommt auch. Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön und das macht Spaß und das ist aufregend auch. Und ja, ich kann das echt nur weiterempfehlen und auch einfach auszuprobieren, vielleicht sogar nebenher. Ne, ein bisschen zu reduzieren vielleicht die Arbeitszeit und mal das auszuprobieren und anzufangen. Und wenn es nicht klappt, dann ja, kann man immer noch zurückgehen.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, das ist auch, bis ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, auch so diese Startup-Denke, dieses einfach mal raus und gucken, Feedback einholen und auch mit sowas, ich sag mal, halbgarem manchmal erstmal einfach raus, weil das, genau, und in dieses Mindset reinzukommen, das war für mich, oder ich meine, so weit bin ich jetzt auch noch nicht in die Richtung, aber allein diesen Gedanken, mich damit anzufreunden, das ist schon was anderes, als wie ich sonst an der Uni denke, sag ich mal.
Ja.
Und da dann reinzukommen, glaube ich, auch ist hilfreich dann, wie ihr gesagt habt, in diese Startup-Szene rein und dann mit eben anderen Leuten sich da unterhalten und dann dieses Denken anders lernen, sage ich mal so, ja.
Also eine Sache, die wir auch noch, weil du jetzt die Startups erwähnt haben, also auch bei diesem Gründen, bei dieser Ausgründung, ne? Die Uni hätte ja natürlich auch am liebsten, dass man irgendwie das nächste Einhorn aus der Humboldt-Universität ausgründet. Ja. Und wir haben uns da manchmal so ein bisschen auch als, wenn ich jetzt sage Geisteswissenschaftlerinnen oder auch Informationswissenschaftlerinnen, so ein bisschen verloren gefühlt, weil man wollte uns auch immer dieses, ja, dann macht doch eine technologische Lösung und dann baut ihr eine App und dann macht ihr das und dann. Und wir haben uns da immer so ein bisschen reingedrängt gefühlt und gedacht so, ja, also eigentlich ist das nicht jetzt unseres, jetzt irgendwie so eine App zu programmieren. Also können wir jetzt auch gar nicht, aber wir hätten uns ja jemanden dazu holen können, der es vielleicht macht, ja. Das wollen wir eigentlich gar nicht und das muss halt auch nicht immer sein. Also es gibt ja so viele Dienstleistungen, die auch auf, oder Beratungsleistungen oder was auch immer, ja, die gar nicht darauf basieren, dass ich immer dieses Produkt habe, ja, dass er irgendwie am Ende steht. Ja, also, und da ist irgendwie auch durch diese Start-up immer dieses Gefühl, da muss immer sowas sein, ja, so ein, entweder eine App oder eine Webseite oder ein Shop oder was weiß ich, aber also wenn man sich auch mal davon befreit, können das auch noch ganz viele andere Dinge sein, mit denen man seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Ja, voll.
Zumal man ja auch, also nichts gegen Menschen, die die 10. Dating-App in Berlin erfinden, aber und auch aus anderen Fächern kommen, aber was ich so toll bei euch und vielen anderen Sachen finde, ist eben, dass man sieht, dass man eben in anderen Logiken als Apps auch Dinge tun kann. Also ihr habt eine extrem fundierte Ausbildung, habt eine Promotion, ihr kennt euch in eurem Gebiet aus und dieses Gebiet ist, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, gesellschaftsfähig, vor allem wäre es wahrscheinlich ein mieses Wort, aber also es hat Anteil an der Öffentlichkeit und es wird, finde ich, oft vergessen. Vielleicht auch eher von den Eltern der Studierenden. Aber auch von den, das Schlimme ist, dass sobald die Studierenden selbst das gar nicht mehr sehen, zu sagen, wir müssen nur noch in diese marktkonformen Logiken kommen, weil die gibt es ja schon. Also, und das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber es gibt halt nebendran auch noch Dinge. Das finde ich so toll.
danke, das ist das Schöne an der Informationswissenschaft, wenn ich jetzt das so sagen darf. Sie ist ja ein sehr, sehr interdisziplinäres Fach. Bei mir war es halt sehr geisteswissenschaftlich. Ne? Ich war an der philosophischen Fakultät. Mein damaliger Professor hat den Lehrstuhl für Informationswissenschaft gegründet. Der war aber von Hause aus Theologe und Philosoph. Also ich habe mich halt auch damals schon sehr mit Themen der Informationsgerechtigkeit und Ethik, aber auch mit Wissensorganisationssystemen, mit klassischen beschäftigt. Und das ist in anderen informationswissenschaftlichen Studiengängen halt auch teilweise immer noch der Fall, dass wir, und das ist auch etwas genuin Informationswissenschaftliches, so wir sind nicht an sich interessiert an der Technik, sondern an der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Für uns ist eher so, stehen die Inhalte im Vordergrund und wie sie durch den Menschen, also Informationen, wie sie gefunden werden können, aufbereitet werden können, verstanden, benutzbar, ne? Und nicht so sehr die technische Seite dessen. Das ist natürlich, klar ist die Informationswissenschaft auch verbunden mit der Computerwissenschaft mittlerweile, ganz klar, ne? Aber es gibt halt auch sehr viele andere Schnittstellen mit geisteswissenschaftlichen Fächern, ne? Sei es jetzt in der Germanistik oder, sage ich mal, auch, ne? Man kann modernes Japan nehmen. Das ist eigentlich im Grunde genommen egal. Ja, das ist das Schöne an diesem Fach, was doch eigentlich immer den Menschen im Vordergrund hat. Mhm.
Du hast jetzt schon angefangen, darüber zu sprechen, über die Kompetenzen, die du in deinem Studium erlernt hast und wie du die auch anwendest. Vielleicht, wenn ihr das noch ein bisschen, oder wenn du, Juliane, vielleicht dazu auch noch was ergänzen möchtest. Genau, weil das gerade ja immer diese geisteswissenschaftlichen Fächer, was macht man dann nachher damit und welche Kompetenzen lernst du überhaupt, wo kann das hinführen und wie kannst du da überhaupt was umsetzen nachher und so. Ich stehe gerade so ein bisschen, vor dem gleichen Ding, habe jetzt meinen Master fertig und dann immer so, was machst du jetzt? Und also ich habe es vorher auch nochmal dran gedacht, weil ich überlege so ein bisschen vielleicht auch in den Bereich Social Responsibility zu gehen, was ja eben auch sowas jetzt Abstrakteres für viele dann ist und dann kann man gleich, und was bedeutet das jetzt und gibt es das überhaupt, braucht es überhaupt irgendjemand so, ne, in die Richtung dann? Und deshalb vielleicht, wenn ihr das nochmal ausführen könntet, welche Kompetenzen ihr erlangt habt und ja.
Also bei mir im Studium war auf jeden Fall erstmal so die klassische Bibliothekswissenschaft stand im Vordergrund. Also ganz viele aus meinen Jahrgängen sind dann, glaube ich, auch so in die Bibliothek gegangen. Also man konnte Bibliothek entweder vertiefen im Hauptstudium oder man vertiefte Dokumentationswesen, das habe ich gemacht. Also wie sind Datenbanken aufgebaut, wie organisiert man Informationen. Ich hatte auch so Kurse wie Medienkunde und so. Ich glaube, so generell, wenn wir das jetzt ausweiten, so auf Geisteswissenschaften, also wir haben ja auch unser Doktor, ist ja auch ein Dr. Phil, ne? Ja. Denke ich, dass wir ja schon Generalisten sind und so ausgebildet werden. Das heißt, wir haben Zugang zu ziemlich unterschiedlichen Themen und können unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Und ich denke auch gerade, also wenn wir jetzt mehr wieder zurückgehen zur Digitalisierung. Also die geisteswissenschaftliche Perspektive ist so wichtig. Also als ein Beispiel jetzt, wenn wir uns künstliche Intelligenz angucken und wie biased künstliche Intelligenz ist, dann brauchen wir doch Leute, die verstehen, wo diese ganzen, jetzt weiß ich das deutsche Wort für biased nicht.
Verzerrung.
Woher diese Verzerrungen denn kommen, wie man die erklären kann und wie wir die lösen können. Und da sehe ich einfach die Geisteswissenschaftlerinnen auch in der Pflicht, das zu tun und das mitzugestalten. So. Weil die haben die Hintergründe dazu. Und ja, das nur als so ein Beispiel, weil du gerade Social Responsibility erwähnt hast.
Ja, ich kann das nur unterstreichen, ne? was Juliane gesagt hat. Also ich sehe Geisteswissenschaftlerinnen in ganz vielen Bereichen, auch in der Wirtschaft. Also ich glaube, auch einer der Chefs von McKinsey war mal ein Sprachwissenschaftler. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Geisteswissenschaftler dieses, ja schon dieses Bild von dem Taxifahrer, ne, das stimmt einfach nicht mehr. Geisteswissenschaftler gehen in so viele Medienberufe auch und auch in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in ganz viele kreative Bereiche, in Großkonzernen, aber natürlich auch in solche Institutionen, ja, wie wir das jetzt hier zum Beispiel aufgebaut haben, ne? Ja, in Nichtregierungsorganisationen, in kulturellen Organisationen. Und da geht es halt immer darum, zu kommunizieren, ne? Inhalte aufzubereiten, Themen darzustellen, diese zu präsentieren, zu erfassen, zu strukturieren. Und das ist etwas, was Geisteswissenschaftler ja in ihrem Studium die ganze Zeit lernen und perfektionieren. Und von daher sehe ich die in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist auch eigentlich im Grunde genommen das, ja, was ich auch so in meinem Studium gelernt habe. Jetzt neben dem klassischen, ne, bibliothekarischen, also sprich der inhaltlichen Erschließung von Dokumenten, der Wiederauffindbarkeit, der Wissensorganisation, ne, aber auch solche Fragestellungen nach ja, Informationsgerechtigkeit oder der informationellen Selbstbestimmung, ne, und daraus dann das, was wir jetzt quasi auch machen mit ja, der digitalen Teilhabe. Ne? Was bedeutet das für Menschen, wenn sie keine digitale Technologien benutzen können, um am politischen, kulturellen, sozialen Leben teilhaben zu können? Das sind alles Fragen, mit denen sich Geisteswissenschaftlerinnen beschäftigen.
Nochmal die Nachfrage, ihr seid ein Verein und es gibt auch noch eine GbR. Wenn man so an Gründung denkt, jedenfalls in meiner harten Einsicht, ist es nicht die erste Form, die einem einfällt, aber sicherlich eine, die sowohl sehr viel Charme für mich hat, als auch, glaube ich, die bestimmte Vorteile hat. Warum habt ihr euch für diese Form entschieden? Oder ist es vielleicht doch das Naheliegendste und ich bin einfach komplett ahnungslos?
Für eine GbR zu
ja, oder einen, den einen Verein? Verein? Den Verein.
Mhm. Ah, vielleicht nochmal zur GbR. Die GbR ist ja einfach ein Zusammenschluss von zwei Freiberuflerinnen, ja, ist halt einfach in steuerrechtlich sehr einfach zu handhaben und hat halt eigentlich überhaupt gar keinen Aufwand, ja. Während bei einer GmbH ist teurer, du musst bilanzieren und so weiter. Also das ist einfach der Einfachheit halber auch geschuldet. Und den Verein, also uns war, glaube ich, am Anfang nicht bewusst, dass die Vereinsstruktur ja so eine Sache ist, die in Deutschland, also fast alles sind ja Vereine. Also wenn man sich mal damit beschäftigt, ja, also die Max-Planck-Gesellschaft ist ein Verein, ja, die ganzen Fußballclubs sind Vereine. Also das ist auch wirklich eine Struktur, die überall vorkommt, in allen möglichen Settings, auch in nicht nur im Non-Profit-Bereich, sondern auch im Profit-Bereich. Es ist halt einfach auch eine Form, wo mehrere Menschen zusammenkommen können, um etwas gemeinsam zu erreichen, ja. Und hat dann nachher auch noch den Vorteil, dass sich alle Menschen in oder die Bürokratie in Deutschland ziemlich gut mit Vereinen auskennt. Ja, also zum Beispiel mehr als jetzt zum Beispiel mit einer UG. Man kann ja auch eine gemeinnützige UG gründen, ja. Aber das kennen zum Beispiel viele Förderer überhaupt nicht oder das spielt bei Fördermittelgebern überhaupt gar keine Rolle, ne? Und so ein gemeinnütziger Verein, der das kennt jeder und da hat man wenig Probleme, um jetzt Fördermittel zum Beispiel zu beantragen. Dass der Verein ein riesiges Konstrukt und Schiff ist, war uns, glaube ich, am Anfang auch nicht bewusst. Dass es wirklich das zu lenken auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und man Mitgliederversammlungen hat und alles protokollieren muss, immer an der Satzung bleiben muss. Es ist sehr viele, also wenn man gemeinnützig ist, hat man auch sehr muss man natürlich sehr viele Dinge beachten, damit man diese Gemeinnützigkeit nicht verliert. Ja, das vielleicht erstmal so als Einstieg.
Vielleicht noch so mit als Grund, warum wir an einen Verein gedacht haben. Wir sind ja Wissenschaftlerinnen und was wir ja über Jahre hinweg gemacht haben, war Drittmittelprojekte einzuwerben und Förderanträge zu schreiben. Und das ist ja auch eine Kompetenz, die wir erworben haben. Und mit einer GbR kann man das halt nicht machen in Deutschland. Da kann man sich nicht auf Fördermittel bewerben. Und wir wollten aber gerne Projekte umsetzen, gemeinnützige Projekte mit den Zielen, die wir ja in dem Verein verfolgen. Und da war halt der Verein, Und wie Juliane schon gesagt hat, das ist etwas, womit sich auch die Finanzämter, die Steuerberater, die Behörden, die Mittelgeber auskennen. Und deshalb haben wir den Verein gewählt, weil für uns eigentlich immer klar war, wir möchten gerne Projekte machen. Wir möchten auch gerne Projekte machen mit anderen Partnern zusammen, auch aus der Wissenschaft, aber auch aus dem sozialen Sektor. Und dafür ist es einfach wirklich eine sehr gut geeignete Form. Man muss sich aber einfach darüber klar sein, dass es ein doch sehr, sehr großer administrativer Aufwand ist. Und dass man da MitstreiterInnen braucht, die einen dann dabei unterstützen, auch bei der Administration. Die haben wir ja zum Glück. Wir sind ja nicht alleine. Ne? Wir haben ja den Verein gemeinsam noch gegründet mit anderen InformationswissenschaftlerInnen, haben jetzt auch noch ein paar andere Mitglieder gewonnen. So, und ja, es ist viel Arbeit. Kann man nicht anders sagen.
Ja, du hast gerade eben von Unterstützung gesprochen. Gibt es irgendwie für alle Menschen irgendwie eine Möglichkeit, euch zu unterstützen? Oder wie kann man euch unterstützen, wenn jetzt das jemand möchte und Interesse daran hat?
Ja, sehr gerne. Man kann uns natürlich finanziell unterstützen, indem man spendet. Wir haben auf unserer Internetseite www.grenzenlosdigital.org haben wir auch eine Spendenseite aufgeführt mit unserer Kontoverbindung. Da kann man sehr gerne überweisen. Irgendwann werden wir auch vielleicht ein PayPal-Konto einrichten, wenn wir das zeitlich schaffen. Man kann natürlich aber auch sich gerne bei uns engagieren. Also wenn man zum Beispiel Interesse daran hat, sei es auch vielleicht mal ein Praktikum zu machen bei uns, mal reinzuschnuppern, wie läuft so ein Workshop, wie konzipieren wir zum Beispiel jetzt in einem Projekt, was wir haben, ein neues Curriculum für die Vermittlung von Digitalkompetenzen, was wir digital durchführen. Wenn man da mitmachen möchte, dann kann man gerne zu uns kommen. Vielleicht möchte auch jemand einfach mal so einen Workshop auch zu geben. Das kann man auch gerne ehrenamtlich machen, dann weisen wir darin ein. Also das sind alles verschiedene Möglichkeiten, wie man bei uns auch gerne mitmachen kann. Und wir freuen uns natürlich sowohl über die finanzielle als auch über die personelle Unterstützung.
Wir schreiben auf jeden Fall die Internetseite auch in die Shownotes.
Ja.
Jetzt vielleicht noch mal ganz konkret zu eurem Arbeitsalltag ein bisschen. Ihr habt in einem anderen Interview gesagt, dass es den klassischen Arbeitstag in der Form nicht gibt. Inwieweit ist das ein Vorteil für euch? Welche Voraussetzungen bringt es mit sich? Und was genau meint ihr damit, dass es den klassischen Arbeitsalltag in der Form nicht gibt?
Es ist einfach der Sache geschuldet, dass häufig irgendwelche Dinge unvorbereitet auftreten, um die man sich sofort kümmern muss. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es schlecht planbar irgendwie. Dieser Verein hat halt immer irgendwas, was ansteht und was vielleicht dann auch dringend ansteht und was sofort gemacht werden muss. Und das haben wir so ein bisschen gemeint mit, es ist jetzt schlecht planbar, ja. Also bei uns laufen ja dann auch alle Sachen zusammen. Also wir müssen den Verein sozusagen vertreten, ja. Wir müssen uns um die Mitglieder kümmern und also die ganze Vorstandsarbeit ist ja ehrenamtlich. Und wir müssen die Projekte umsetzen, die wir haben. Wir müssen die Drittmittel verwalten, die wir haben. Dann müssen wir natürlich auch noch inhaltlich arbeiten, ja. Aber in all diesen Punkten, die da sind, ploppen einfach andauernd irgendwelche Sachen auf oder Probleme auch und die müssen dann gelöst werden. Und am Anfang hat uns das, glaube ich, ziemlich nervös gemacht so, aber jetzt wollten wir doch das machen und jetzt kommt schon wieder irgendwas, was wir ausfüllen müssen oder wegschicken oder was auch immer. Ich glaube, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und sagen einfach, ja, okay, ist jetzt so und muss man dann so machen. Der Vorteil dessen, von diesem freien Arbeiten ist natürlich, man kann sich das dann auch alles selbst einteilen, ne, wie man will. Und das genießen wir, glaube ich, auch total. Ne?
Ja, das klingt jetzt so, als wäre das alles so sehr chaotisch. Nur das ist es natürlich, das ist es nicht. Es ist, glaube ich, auch einfach, jeder Tag ist irgendwie bei uns anders, weil wir auch so viele verschiedene Dinge tun. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur Drittmittel administriert oder nur die Buchhaltung macht, ja, sondern auch alles andere. Und dann auch, dazu gehört auch, wir haben ja jetzt auch in dem Verein haben wir auch ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir arbeiten da auch weiterhin wissenschaftlich, ne? Wir bereiten Vorträge vor, wir schreiben Paper, ne? Und das ist einfach auch wahnsinnig abwechslungsreich und schön. Und ein ganz großer Vorteil dieser Arbeit ist auch, und das hat aber auch Corona so mit sich gebracht, das ist dann doch irgendwie der Vorteil von Corona, wir können halt schon auch ortsunabhängig arbeiten. Mhm. Und da kann man dann auch mal was mitnehmen und woanders hinfahren und das von dort aus machen. Und das ist, und dann kann man sich das auch frei einteilen, ne? Dann kann man auch mal irgendwie tagsüber, weiß ich nicht, spazieren gehen, ne? Und macht das dann irgendwie abends. So. Mhm. Das kann dann jeder so irgendwie machen, wie er möchte. Und das ist einfach ein wahnsinniger Vorteil auch dieser, dieser Selbstständigkeit.
Zumal man ja auch sagen muss, also dass diese Idee eines klassischen Arbeitsalltags, glaube ich, sowieso etwas derart Abstraktes ist, dass das nicht mal in den Klischeeberufen, die mir irgendwie näher liegen, also ich bin quasi der geborene Aktenordner, nicht weil ich irgendwie ordentlich wäre, aber also dass es in keinem Arbeitsalltag irgendwie etwas ist, was wirklich regelmäßig passiert oder kann, den ich mir vorstellen kann, und es wird dann in meinem Hirn oder in meiner Wahrnehmung oft nur problematisiert, eben in diesen Selbstständigkeiten, die eben vermeintlich keine Sicherheit bieten. Und ihr habt vorhin ja schon gesagt, das fand ich auch sehr, sehr einleuchtend, naja, gerade in der Wissenschaft ist die Sicherheit auch nicht da und man macht ja immer irgendwie vier Dinge gleichzeitig. Ihr müsst halt sehr gut organisiert sein, nehme ich an, dass es dann auch gut läuft.
Genau.
Ich glaube, der Arbeitsalltag ist jetzt nicht so unterschiedlich zu, als wenn wir an der Universität sitzen wollten. Mhm. Also da hat man auch 10.000 andere Sachen. Der Unterschied ist vielleicht, dass die Verantwortung jetzt natürlich auf unseren Schultern liegt. Also ich kann jetzt nicht mehr die Drittmittelabteilung anrufen und sagen, können Sie das für mich lösen? Sondern ich muss eigentlich dann alles irgendwie selber lösen. Aber ja, auf jeden Fall. Also deswegen denke ich auch, jeder kann sich selbstständig machen, weil so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht.
Genau. Wie viel Zeit oder verbringt ihr denn mit inhaltlicher Arbeit und wünscht ihr euch manchmal, es wäre mehr?
Also würde so sagen, kommt immer auf die Woche an, so 50-70% inhaltlich. Ja. So. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das müssen wir ja auch hinkriegen, ne? Also weil wir müssen ja auch forschen und so. Und wenn wir wollen ja auch inhaltlich was beitragen, sonst würden wir uns ja nur noch selbst verwalten. So. Ja, nee, da achten wir schon drauf und
Ja, im Gespräch jetzt immer wieder auch die Vielfältigkeit eurer Arbeit genannt, dass ihr Workshop macht, dass ihr Schulungen anbietet, dass ihr Projekte durchführt, Forschung macht. Für wen macht ihr diese Projekte oder wie kommt ihr an eure Ausschreibungen? Weil ich glaube, ich habe vor, in dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, gab es auf Hasardskult die erste Projektstelle vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, glaube ich. Und das war so das erste, wo ich in dem Kontext dann auch gesehen habe, ah ja, okay, es gibt quasi Freiberuflichkeit, dass man sich darauf bewerben hätte können auf etwas. Und dann fiel mir das nochmal auf, zu sagen, wie kommt ihr an eure Projekte? Sind das ausgeschriebene Sachen? Sind das irgendwie Visitenkarte in Briefkästen von Ministerien werfen?
Nein. Also, in den Briefkasten werfen wir dann die Förderanträge.
Ja.
Die müssen zum Teil noch in den Briefkasten geworfen werden, tatsächlich. Bei vielen anderen Fördermittelgebern geht es aber auch digital. Also es gibt natürlich den Unterschied einmal zwischen der GbR und dem Verein. Mhm. Ne? In Bezug auf den Verein, da schreiben wir Förderanträge. Und zwar bewerben wir uns auf ausgeschriebene Bekanntmachungen, zum Beispiel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da haben wir jetzt auch ein Projekt. Dann haben wir uns auch beworben auf Ausschreibungen des Europäischen Sozialfonds. Wir haben auch unter anderem ein Projekt von einer Stiftung, was jetzt gefördert wird. Da hat uns tatsächlich die Stiftung gefunden. Ja, das ist eine Stiftung aus Brüssel, die sich mit Digitalkompetenzen, basalen digitalen Kompetenzen in der Gesellschaft auseinandersetzt. Also wir schreiben mit dem Verein Anträge im Grunde genommen auf Drittmittel und erhalten darüber die Möglichkeit, Projekte zu generieren. Ja. Mhm. Und bei der GbR, da ist es eher so, dass wir Aufträge bekommen über unser Netzwerk, aus den Hochschulen, an denen wir beschäftigt gewesen sind, oder Forschungseinrichtungen, wo wir auch Empfehlungen erhalten. Und wir haben uns auch schon mal auf öffentliche Ausschreibungen beworben mit der GbR. Das kann man auch machen.
Also es gibt für die GbR zum Beispiel, ja, oder dafür muss man ja keine GbR sein. Das kann man auch als Solo-Freiberufler oder als GmbH kann man sich auf Ausschreibungen bewerben, die der Bund, da gibt es auch eine Webseite vom Bund, ne? Und da kann man einfach gucken, da ist von irgendwie, die nächste Brücke muss gebaut werden, bis wir suchen jemanden, der Workshops zu dem und dem Thema gibt in irgendeinem Ministerium, alles dabei. Und ja, so kann man im wirtschaftlichen Teil irgendwie an Aufträge kommen. Und im Non-Profit-Bereich, ja, Violetta hatte ja die Stiftungen erwähnt, was wir auch am Anfang, als wir angefangen haben, ganz viel gemacht haben, sind so, es gibt unheimlich viele Preise oder so Ausschreibungen im so, sagen wir mal, Bereich 1.000 bis 25.000 Euro Bereich, ja, für so kleinere Projekte, die so ein paar Monate laufen, von so Stiftungen, keine Ahnung, mir fällt jetzt die Deloitte-Stiftung ein zum Beispiel, und von denen gibt es ganz, ganz viele, die gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit unterstützen und wo man sozusagen den Einstieg schaffen kann.
Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, wenn man sich für so etwas interessiert, ne, dass man sich so darauf auch bewerben möchte, dann muss man irgendwie so ein bisschen schauen, wie kommt man an die Informationen ran. Ne? Und ganz häufig ist es dann, man abonniert die entsprechenden Newsletter der Einrichtungen, man schaut sich die Stiftungen an, die auf einen selber passen. Jede Stiftung hat ja auch ein unterschiedliches Programm. Da abonniert man dann auch die Newsletter oder auch von den entsprechenden Ministerien und Fördermittelgebern. Das kann man dann auch teilweise auswählen. Und so kommt man dann rechtzeitig auch an diese Bekanntmachungen und Ausschreibungen und hat dann entsprechend auch die Zeit, dann so einen Förderantrag zu schreiben.
Und vielleicht noch als eine Ergänzung ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, also für alle, die sich wirklich dafür interessieren, so einen Verein zu gründen. Die Stiftung ist echt super. Also die haben kostenlose Weiterbildung zu allem, was Vereinsrecht betrifft, auch Digitalisierung im Verein, also alles Mögliche. Die haben selbst Ausschreibungen, auf die man sich bewerben kann zu allen möglichen Themen. Da kann man auch anrufen und sich beraten lassen. Also das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, dorthin zu gehen und sich auch mal die Webseite dort anzugucken, wenn man Vereinsarbeit daran Interesse hat oder selber gründen will einen Verein.
Ja, packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall. Nochmal zurück zu eurer Promotion. Ich habe da noch eine Frage. Warum habt ihr euch entschieden zu promovieren? Also Juliane, du hattest schon gesagt, du wolltest eigentlich die Wissenschaftskarriere wählen. Am Anfang war das ausschlaggebend, also hast du deshalb promoviert? Und Violetta, wie war es denn bei dir?
Ja, also ich habe eigentlich promoviert, weil ich habe damals, als ich die Stelle gesehen habe, an meinem alten Institut, ne, bei meiner Professorin, da habe ich bei Google gearbeitet in Irland. Und ich wollte so und so gerne aus Irland wieder weg, weil das Wetter ist schlecht und so. Und dann habe ich diese Ausschreibung gesehen, und es ging halt um digitales kulturelles Erbe in der Europeana. Das ist halt ein Portal, wo digitalisiertes Kulturerbe durchsuchbar gemacht wird aus allen europäischen Ländern. Und da meine Magisterarbeit auch schon um Digitalisierungsstrategien und Kulturgut ging und mich das schon immer interessiert hat, war ich so, oh wow, da ist jetzt so eine Ausschreibung, es ging um Mehrsprachigkeit. Und deswegen habe ich weniger nach einer Promotionsstelle gesucht, sondern eigentlich eher nach einer Stelle. Ich hatte mich auch auf andere Sachen beworben. Und die Promotion hing halt irgendwie an dieser Stelle. Und so bin ich zu meiner Promotion gekommen.
Bei mir war es im Grunde genommen auch so, die Promotion hing an der Stelle. Ne? Wobei ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht an eine Wissenschaftskarriere irgendwie gedacht hatte. Ich hatte schon eine Stelle im Verlag, ich wollte ins Verlagswesen, und mein ehemaliger Professor, von dem ich vorhin erzählt hatte, der wurde pensioniert und es kam ein neuer Professor, Und ich bin quasi auf Empfehlung auf diese Stelle gekommen. Und daran hing dann die Promotion. Und ich habe mich darüber natürlich wahnsinnig gefreut. Mir war, glaube ich, damals gar nicht so richtig bewusst, was das bedeutet, so eine Wissenschaftlerinnenstelle. Und dann war aber total klar, dass daran die Promotion hängt. Und für mich war es damals, das war so 2006, 2007, da war ich in Bosnien-Herzegowina. Ich komme ja ursprünglich aus Bosnien. Und irgendwie war es für mich damals eine ganz merkwürdige Information, die ich gelesen hatte, dass es in Südafrika mehr Internetverbindungen gäbe als in Bosnien. Und so bin ich auf das Thema gekommen und habe mich dann quasi dafür interessiert, warum ist das so? Natürlich, es gab den Jugoslawienkrieg, es war ein Nachkriegsland, ein Schwellenland, aber trotzdem war es ja ein Land in Europa und es war mir einfach nicht klar, warum der Stand der Informationsinfrastruktur in Bosnien so viel schlechter ist. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und das hat mich interessiert. Und darüber habe ich dann geschrieben, über die digitale Kluft am Beispiel eines Schwellenlandes und Transformationslandes. Und mich hat halt interessiert, welche Kriterien kann man denn anwenden oder finden, quasi um den Stand auch einer Informationsgesellschaft darzustellen, unabhängig davon, dass man jetzt nur Telefonverbindungen zählt, ja, oder Geschwindigkeit von Breitbandnetzen, weil das war hier einfach nicht möglich, ne? Und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und auch zu dem Thema der digitalen Spaltung, was ja schon immer etwas gewesen ist, was mich auch interessiert hat, ne, die Informationsgerechtigkeit. Ja, so kann man auch zu einem Promotionsthema kommen.
Aber wir haben das, glaube ich, auch immer wieder, also sowohl bei Promotionsthemen als auch beim Studienfach, es ist gar nicht diese, also natürlich nicht dieser lineare teleologische Weg, dass alles darauf hinläuft, sondern man kommt zu etwas.
Genau, ja, da sagst du was. Ich hatte nämlich, als ich angefangen habe, in Düsseldorf zu studieren, war mein drittes Nebenfach die Psychologie, gar nicht die Informationswissenschaft. Und dann stellte ich so nach einem halben Jahr fest, ach, irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Jetzt gucke ich mal, was es noch gibt. Und dann ploppte da die Informationswissenschaft auf und ich dachte, oh, das ist ja total spannend. Das nehme ich jetzt. Und so bin ich auch zur Informationswissenschaft gekommen. Also manchmal ist es halt einfach dann der Zufall, gibt einem dann den Weg vor.
Ja.
Genau, kommen wir jetzt vielleicht zu einer Kategorie, die wir immer mal wieder im Podcast machen, Buch und Bio. Welches Buch lest ihr zurzeit und welches Bio passt dazu?
Ich habe immer zwei Bücher. Also ein, ich will nicht sagen Spaßbuch, aber ich meine eigentlich ein Buch, was man einfach so, was kein Sachbuch ist, das wollte ich sagen. So eher so ein Roman. Und da lese ich gerade Every von, ich glaube, er heißt David Eggers. Das ist auf jeden Fall der Nachfolgeroman von The Circle. Das war, glaube ich, auch ein Bestseller. Ja, das lese ich einfach auch wegen meiner Google-Vergangenheit, weil es ging ja auch in The Circle, ist ja so ein bisschen, spielt das ja auch in so einem großen Tech-Konzern, der dann mehr und mehr die Welt einnimmt und ist so ein bisschen dystopisch geschrieben, aber auch mit lustig. Das ist jetzt der Nachfolgeroman und dieser Tech-Konzern, dieser The Circle, ist jetzt noch größer und nimmt halt alles ein. Ja, das finde ich, spielt natürlich dann auch immer in Kalifornien, da habe ich auch viel Zeit verbracht und deswegen dazu immer ein kalifornisches Craft-Bier. Und mein zweites Buch, was ich gerade lese, ist ein Sachbuch. Das heißt Against White Feminism von Rafia Zakaria. Und das ist sehr spannend, habe ich vor allem auch deswegen mir jetzt geholt. Also weil wenn man jetzt so in diesem zivilgesellschaftlichen Rahmen arbeitet, ne, und ich auch einfach meine eigenen Verhaltensweisen ein bisschen mehr hinterfragen will und auch gucken will, wie wir uns in dem Bereich verbessern können als Organisation. Und ja, ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Es ist wirklich sehr augenöffnend. Ja, definitive Buchempfehlung.
Ja, ich lese gerade den Gattopardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Das ist der ganz große Sizilien-Roman. und ja, ist quasi so eine Hommage an das alte Europa. Der Autor beschreibt dort, also inspiriert von seiner eigenen Familiengeschichte, erzählt er so vom Glanz und Untergang einer sizilianischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert infolge der Einheitsbewegung in Italien in den 1800, ich glaube, es spielt 1860. Ja, das lese ich gerade und jetzt bin ich gerade in Bosnien und könnte sagen, dazu passt ein gutes bosnisches Bier. Aber eigentlich finde ich, dazu passt besser ein italienischer Rotwein.
Ja.
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 Ich mir beides, glaube ich, später noch holen.
Ist auch für Historiker, denke ich, ganz interessant, dieser Roman.
Nach der Buch- und Bierfrage seit Malte Thiessen stellen wir quasi zwei Abschlussfragen ab und an. Und die eigentliche Abschlussfrage, die wir euch jetzt stellen, ist, was war 1917?
Ja, 1917. Fang du gerne an, Juliane.
Genau, ihr hattet uns die Frage ja schon vorher geschickt. Deswegen habe ich kurz darüber nachgedacht und mein erster Gedanke war, ich muss gucken, was in der Europeana drin ist dazu, zu dem Thema. Und habe das natürlich gemacht und fand das total spannend, weil ich habe dann schon wieder 10.000 Sachen gesehen. Ich habe 10 Jahre an der Europäana gearbeitet und habe 10 Sachen gesehen, die ich jetzt nicht erwartet hätte, auf diese Suchanfrage zu kommen. Ja, und ich habe mich ja viel mit Suchmaschinen beschäftigt und hatte so ganz komische Resultate, die nun überhaupt nichts mit dem Jahr 1917 zu tun hatten. Aber unter anderem bin ich auf Tonspuren aus dem Jahr 1917, habe ich dort gefunden. Es gibt ungefähr 300, wenn man dieses Jahr eingibt. Und das sind von Oral History-Geschichten bis zu irgendwelchen Aufnahmen wirklich alles dabei. Und da dachte ich, das ist so irgendwie meine Verbindung zu 1917, dass ja, man diese ganzen Sachen, die historischen Ereignisse jetzt alle irgendwie digital wiederfinden kann in diesen Suchmaschinen.
Ja, mir ist natürlich klar der Erste Weltkrieg eingefallen, ne, der zu der Zeit noch vorherrschte. Die beiden russischen Revolutionen sind mir eingefallen und dann im Zuge dessen natürlich kommt man dann auf den Bezug zum heutigen Krieg in Europa und das hat wiederum irgendwie den Bezug dann für mich gebracht zu dem Thema, mit dem wir uns auch aktuell sehr beschäftigen, nämlich mit dem Thema Desinformation. Das ist ja auch immer etwas, was ja, nicht nur in Kriegszeiten sehr starke Verwendung findet, ja, sondern es ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns aktuell sehr, sehr stark beschäftigen. Nicht nur, weil es große Desinformationskampagnen gibt in sozialen Medien auch, ne? Jetzt kürzlich war ja erst eine neu entdeckte, aber das ist auch ein Thema, mit dem wir uns momentan wissenschaftlich beschäftigen. Warum verbreiten Menschen Desinformation? Was sind zugrunde liegende Mechanismen dessen? Das versuchen wir in dem Forschungsprojekt zu verstehen und das hat für mich so, als ich so angefangen habe, darüber nachzudenken, 1917, da bin ich so auch darauf gekommen, ja, damals gab es auch schon diese Kriegspropaganda, die haben wir heute auch, wir nennen sie Desinformationskampagnen und das bringt mich dann zu diesem aktuellen Thema der Desinformation, was wirklich ein ganz großes gesellschaftliches Problem darstellt, vor allem auch für unsere westlichen Demokratien.
Ja, diese Antworten sind auch immer wieder spannend tatsächlich, auch wenn wir das am Anfang gar nicht gedacht haben, als wir
diese Kategorie haben. Die ist toll, ja, die ist echt toll, weil wir haben ja auch ein bisschen gezuckt, als wir das gesagt haben, so, ist das jetzt eine Wissensfrage?
Ja. Was wollen Sie von uns?
Ja,
nee, ist gut. Vielen, vielen Dank sowohl für die Antwort auf die Frage als auch auf das gesamte Gespräch. Ich denke, wir haben beide irrsinnig viel wieder gelernt.
Ja, vielen Dank euch. Es war sehr schön.
Uns hat es auch sehr super viel Spaß gemacht
und war total toll.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
oder Lob, gerne auch Lob
oder Themenwünsche,
Gast sein wollt,
dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.